RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin versuchen zu erklären, die Kritik bleibt. Direkte Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine sind nicht möglich. Es geht nur zum einen per Ringtausch. Osteuropa liefert schnell Waffen aus Sowjetbeständen an die Ukraine, die Deutschland dann mit neuem Material ersetzt. Und die Ukraine bestellt Kriegsgerät bei der deutschen Rüstungsindustrie und Deutschland bezahlt, so die Bundesregierung. Der ukrainische Botschafter in Deutschland sagt, stimmt nicht, die Bestellliste ist vom Kanzleramt bereinigt, alle schweren Waffen sind gestrichen. Und das berichtet auch die Bild-Zeitung, der beide Listen vorliegen sollen. Am Telefon habe ich jetzt den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Guten Morgen, Herr Röttgen.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Haben Sie da nähere Informationen? Gibt es eine bereinigte Liste?
Nein, ich habe keine näheren Informationen. Ich fürchte nur, dass das, was der ukrainische Botschafter sagt, zutrifft. Die Bild-Zeitung meldet es jetzt auch. Und das löst dann zwei wirklich schwere Kritikpunkte aus. Erstens die Verweigerung Deutschlands, der Ukraine das zu liefern, was sie jetzt braucht gegen die Großoffensive Russlands. Und das sind schwere Waffen. Das ist ein schwerer Fehler Deutschlands, diese Hilfe der Ukraine zu verweigern, die sich ja nur verteidigt, natürlich nicht angreift. Und zweitens ist nicht akzeptabel, dass der Bundeskanzler besonders permanent in Rätseln spricht. Ich habe mir seine Pressekonferenz angehört und ich wusste hinterher auch nicht, auch nachdem konkrete Fragen von Journalisten gestellt worden sind, liefert Deutschland nun schwere Waffen oder nicht? Wann wird geliefert? Wie kommt das Geld an? Worüber kommt das Geld an? Es ist alles im Unklaren geblieben. Und in einer solchen Krise nicht offen zu kommunizieren, ist wirklich die Verletzung eines demokratischen Gebotes und einer Pflicht. Der Bundeskanzler muss nun transparent und die ganze Bundesregierung informieren und mit der Bevölkerung sprechen. Das ist eine demokratische Pflicht des Bundeskanzlers, die er verletzt.
Und könnten es nicht Sicherheitserwägungen sein, warum er sich so unklar ausdrückt?
Nein, ich erkenne die nicht. Ich erkenne nur, dass jede Woche neue Ausreden gefunden werden. Es ist eine Kreativität in Ausreden bei der Bundesregierung vorhanden, die auch nicht akzeptabel ist. Welche Sicherheitsgründe sollen denn dagegen sprechen, zu sagen, was Deutschland tut? Andere sagen das ja auch. Das sind keine Sicherheitsgründe.
Aber sagen Sie, warum sollte das Kanzleramt alle schweren Waffen von der Einkaufsliste streichen, die die Ukraine so dringend braucht?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten und spekulieren, weil es wird ja nicht offen kommuniziert, dass es schlicht so ist, dass vor allen Dingen das Kanzleramt schlicht das nicht will, aber das der Öffentlichkeit und auch den internationalen Partnern schlicht nicht mitteilt. Es wird etwas hintertrieben, ohne dass man es offen zugibt. Und das geht eben nicht. Und es wurde ja auch in der Pressekonferenz durch den Bundeskanzler der Eindruck erweckt, als wäre diese Liste konsensual mit der Ukraine vereinbart worden und dass das eine, wie soll ich mal sagen, vorgefertigte Liste war, auf der das, was die Ukraine will, schon gar nicht mehr draufsteht. Das wurde mit keinem Wort in dieser Pressekonferenz gesagt.
Und da glauben Sie dem ukrainischen Botschafter mehr als dem Bundeskanzler?
Der Bundeskanzler hat ja nicht gesagt, da war alles drauf, was die Ukraine sowieso haben möchte. Es steht alles zur Verfügung. Das, was der ukrainische Botschafter sagt, steht nicht im Widerspruch zu den Erklärungen des Bundeskanzlers. Wie gesagt, er spricht nach meiner Einschätzung bewusst in Rätseln. Er spricht nach meiner Einschätzung bewusst so, dass man nicht versteht, was Sache ist.
Aber Sie möchten jetzt auch nicht weiter mutmaßen, warum er das macht. Was ist denn zum Beispiel mit dem Argument, die SPD-geführte Regierung will nicht direkt schwere Waffen ins Kriegsgebiet liefern, weil sie dann Deutschland angreifbar macht oder weil sie den Machthaber Putin so in die Enge treibt, dass er taktische Atomwaffen einsetzt gegen die Ukraine? Was ist mit diesen Argumenten?
Wenn das Argument gebracht würde, könnte man sich mit ihm ja auseinandersetzen. Es wird aber ja nicht gesagt, wir lehnen das ab, und zwar aus diesem Grund. Das wäre okay, das könnte man dann kritisieren, aber es wäre jedenfalls im demokratischen Stil okay. Es wird aber gerade nicht gesagt. Und das ist ja der Punkt, das ist der entscheidende Punkt, den Sie ansprechen. Da kann man Ja oder Nein sagen. Die Regierung sagt weder Ja noch Nein. Meine Meinung ist, es geht hier um die Ukraine, um die Beendigung von Sterben, von Unrecht, von Leiden und um die politische Ordnung Europas. Wenn sich Putin durchsetzt, dann werden wir auf Jahre und Jahrzehnte einen gespaltenen Kontinent haben, der sich militärisch wechselseitig bedroht und auch mit einer nuklearen Drohung von Seiten Russlands. Das muss verhindert werden. Darum geht es, um diese historische Dimension. Und darum muss man alles tun, ohne Kriegspartei zu werden. Wenn wir schwere Waffen liefern, werden wir das nicht.
Was werden Sie jetzt tun? Ihr Parteichef hat ja gesagt, Sie wollen den Bundestag über die Lieferung von schweren Waffen abstimmen lassen. Wie wird das laufen?
Das wird bei uns intern diskutiert. Wir sind die Opposition. Wir haben nicht die Mehrheit. Ich bin ganz sicher, dass in anderen Fraktionen, vor allem in der Fraktion der FDP und der Grünen, unsere Sichtweise breit geteilt wird. Aber das muss man sehen, wie man jetzt parlamentarisch vorgeht. Prinzipiell hat die CDU-CSU keine Mehrheit, aber wir haben eine klare Position, dass jetzt alles getan werden muss, der Ukraine zu helfen, weil die Ukraine auch für uns kämpft. Das müssen wir immer wissen. Gestern hat ein General gesagt, wir brauchen da Waffen und Panzer und Marder, Tschechien und sonst wo. Heute wird in der Ukraine Europa verteidigt, nirgendwo sonst. Und da müssen
wir Waffen. Ich habe noch einen anderen Punkt, Herr Röttgen. Dass es überhaupt diese Einkaufsliste gibt, über die wir gerade gesprochen haben, liegt ja offenbar daran, dass die Bundeswehr einfach nichts zu bieten hat. Das ist auch ein Erbe der langjährigen CDU-geführten Verteidigungspolitik. Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat direkt zu Kriegsbeginn gesagt, wir haben historisch versagt. Aber wo ist der Rest der CDU-Riege, der Fehler einsieht, sich entschuldigt? Wo ist die Alt-Bundeskanzlerin?
Also zunächst, es gibt Waffen, die geliefert werden könnte. Zum Beispiel der Schützenpanzer Marder, das hat der General Laubenthal ja gestern gesagt. Es gibt sie, wir brauchen sie nur irgendwo anders und nicht in der Ukraine. Das war ja seine Aussage, das heißt, diese Aussage ist falsch. Es gibt nichts mehr. Es gibt etwas, man will es nur nicht an dieser Stelle einsetzen. Dass die Bundeswehr unterfinanziert ist, das hat sich in den letzten Jahren zwar geändert. Wir haben jetzt einen Militäretat inzwischen von 50 Milliarden. Davor wurden die entscheidenden Fehler gemacht, in den Jahren zuvor, vor 2014.
Und müsste die CDU da nicht auch vielleicht Entschuldigung sagen?
Ja, jedenfalls. Ich war jedenfalls in der Zeit, geht nicht um mich, sonst würde ich das tun für mich. Aber es war ein schwerwiegender Fehler, die Bundeswehr überhaupt in einen Zustand einer so breiten fehlenden Einsatzfähigkeit zu bringen. Das war wahrscheinlich nicht am meisten die Politik der CDU, sondern vor allen Dingen der SPD. Aber die CDU hat diese Regierungen alle geführt. Ja. Und darum ist es auch die Verantwortung der CDU, an der ich überhaupt nichts beschönigen möchte, sondern das ist ein schwerwiegender Fehler der Vergangenheit, dass die Bundeswehr heute in diesem Zustand ist, an der die CDU, weil sie die Regierung geführt hat, auch führende Verantwortung trägt, ohne jeden Zweifel.
Herr Röttgen, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Dahl.
Vor 2 Tagen waren aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol erschütternde Bilder zu sehen. Verzweifelte Zivilisten in Kellern, die nichts mehr zu essen haben, während an der Oberfläche russische Bomben einschlagen und ukrainische Soldaten, die Handgranaten über eine Mauer werfen, mitten rein in eine eingegrabene russische Stellung. Es sind alle Maßstäbe verloren gegangen in diesem von Russland angezettelten Krieg auf beiden Seiten, auch wenn ukrainische Soldaten massivst und erbarmungslos angegriffen werden. Der Krieg im Osten der Ukraine tobt mit aller Härte und Brutalität. Von Lviv aus im Westen der Ukraine versucht die Korrespondentin der Deutschen Welle, Emanuelle Schase, die Lage im Blick zu halten. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo nach Lviv.
Guten Tag.
Es heißt, der Fall von Mariupol sei nur noch eine Sache von Stunden. Die Ukraine bietet Russland nun bedingungslose Verhandlungen an. Wie sieht es aktuell aus?
Also die heftigen Kämpfe, die wir in Mariupol sehen, gehen weiter. Es wurde aus der russischen Seite berichtet, dass Russland heute die Azovstal-Anlage kontrollieren werde, was natürlich aus Kiew noch nicht bestätigt ist. Also es ist ganz schwierig, auch die Situation einzuschätzen, weil es gibt diese auch Propagandaberichte, dass der Sieg schon also zu sehen ist aus den russischer Sicht, aber die ukrainische Seite hat auch erwähnt, dass sie wollte zu außerordentlichen Gesprächen ohne Vorbedingungen mit Russland in Mariupol führen. Wir haben auch keine Antwort dafür aus Russland gehört. So eine ganz schwierige Lage einzuschätzen, würde ich sagen.
Es wurde auch erneut heute über Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol spekuliert. Jetzt sind offenbar nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP erste Busse tatsächlich gefahren. Frau Schaso, was wissen Sie darüber?
Ja, also es scheint so sein, dass es gibt ein paar Busse vor Ort. Einige Menschen wurden evakuiert, aber es gibt bis zu 1000 Menschen, die in den Azovstal-Anlage sind. Die sind Kinder, also Senioren und auch Frauen, und nicht genug Menschen waren in Sicherheit gebracht. Und Kiew hat erwähnt, also zu dieser humanitären Korridor, dass es hat nicht funktioniert, wie geplant. Kiew beschuldigt dafür den russischen Streitkräfte, weil es gibt, also es sind vor Ort nur 1000 Zivilisten, und diese sind genauso wie die ukrainischen Soldaten noch in den Azovstal-Anlage.
Russische Truppen haben wohl auch weitgehend die Kontrolle über Luhansk. Aus Ihrer Sicht ist der Kampf um den Osten entschieden?
Also die russischen Truppen sind zahlreich, aber aus Kiew, es sieht so aus, also die ukrainischen Soldaten werden nie zu einem Waffenstillstand akzeptieren. So, ich würde sagen, es ist noch nicht entschieden, aber natürlich die russischen Truppen, sie zahlenmäßig unterlegen. Aber es gibt noch immer also schwere Kämpfe vor Ort.
Gestern kam ja überraschend EU-Ratspräsident Charles Michel nach Kiew und traf sich mit Präsident Zelensky. Was wurde vereinbart?
Also die Sanktionen, und das war auch bei Präsident Zelensky bestätigt. Die Europäische Union hat zusammen mit Kiew ein sechstes Sanktionspaket vorbereitet. Und der ukrainische Präsident hat auch gesagt, dass es gab Grund für Optimismus. Er meinte, dass endlich aus seiner Sicht die EU-Partner haben begonnen, besser zu verstehen die ukrainische Bedürfnisse. Und er meinte, dass die Hilfe sollte an der Ukraine nicht in kommende Wochen oder Monate, aber sofort in seinem Land kommen.
Frau Schaso, kommen wir mal zu Ihnen. Sie beobachten für die Deutsche Welle von Lviv aus die Situation. Wie fühlen Sie sich eigentlich in Lviv? Haben Sie dort ein Sicherheitsgefühl?
Ich denke, also in der Ukraine, überall, es gibt kein Sicherheitsgefühl. Es ist sicherer hier in Lviv als in Luhansk oder Donetsk zum Beispiel. Aber zum Beispiel am Montag gab es auch Luftangriffe über Lviv. Es gibt auch militärische, also strategische Orte für Russland, die auch also angreifen möchten. Von daher, also ich soll zum Beispiel am Montag sollte ich 6-mal zum Bunker gehen, zur Sicherheit gehen. Es gibt kein Sicherheitsgefühl, obwohl also soweit die westliche Teil von Ukraine war relativ erspart von schwere Kämpfe natürlich.
Ganz herzlichen Dank. Emanuel Schase war das, Deutsche Welle-Korrespondentin, die von Lviv aus die Lage in der Ukraine beobachtet. Frau Schase, ganz herzlichen Dank und viel Glück für Sie weiterhin.
Ich bedanke mich. Schönen Tag noch.
Die russische Invasion in der Ukraine ist ein historischer Wendepunkt, eine Zeitenwende. Die Welt sortiert sich neu. US-Präsident Biden hat vor einigen Tagen, Wochen gesagt, es sei ein Kampf zwischen Demokratie und Autokratie ausgebrochen und die demokratische Welt stehe dabei unter Druck. Dieser Druck sortiert die Welt neu und stürzt einige Länder in große Zielkonflikte. Indien beispielsweise. Der Subkontinent hat es bei den Vereinten Nationen vermieden, Russland wegen seines Angriffskrieges zu verurteilen und beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Doch damit verärgert Indien die wichtigen Partner im Westen. Kur vadis Indien. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Wagner. Er ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik der Experte für indische Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt ist er am Telefon. Grüße Sie, Herr Wagner.
Guten Morgen, Herr Schulze.
Warum sind gute Beziehungen zu Russland so wichtig für Indien, Herr Wagner?
Nun, Indien verfolgt in dem Konflikt seine eigenen Interessen. Indien verfügt seit vielen Jahrzehnten über enge militärische Kooperation mit Russland. Das heißt, Indien steht hier natürlich vor einer ganz dramatischen Entscheidung, denn man kann seine Beziehung zu Russland nicht aufgeben, weil man sonst fürchten muss, dass natürlich die russischen Militärgüter nicht mehr im gleichen Maße ins Land kommen könnte. Indien hat ja zwei heiße Konflikte sozusagen, den Grenzkonflikt mit China, als auch den Konflikt mit Pakistan über die Region Kaschmir. Das heißt, Indien steht hier natürlich vor einem Dilemma und kann deshalb auch seine Beziehungen mit Russland nicht einfach aufkündigen.
Da haben wir schon einen groben Rahmen dieses Dilemmas, denn auf der anderen Seite ist der Westen für Indien natürlich auch sehr wichtig. Es gibt enge militärische Zusammenarbeit mit den USA und mit Israel. Der Handel mit dem Westen bringt einigen Wohlstand ins Land. Doch das kommt gerade alles ziemlich unter die Räder. Wie will denn die indische Regierung dieses Dilemma auflösen?
Nun, mein Eindruck ist, dass man, glaube ich, versucht, das Problem in irgendeiner Form auszusitzen. Man kann dieses Dilemma natürlich nicht auflösen, denn wie Sie schon angemerkt haben, setzt Indien für seine wirtschaftliche, seine technologische Modernisierung ganz auf den Westen. Die Beziehungen zu den USA, zu Europa, zu Deutschland haben sich in den letzten Jahren ja dramatisch ausgeweitet. Auf der anderen Seite kann man aber eben auch nicht kurzfristig sich aus dieser russischen Abhängigkeit lösen. Es ist auch die Frage, ob Indien das will, denn Indien verfolgt ja selber immer eine sehr unabhängige Außenpolitik. Das heißt, man tut sich traditionell schwer, in Indien sich einem weltpolitischen Lager zuzurechnen. Man versteht sich selber als Großmacht, die vielleicht wenig Ressourcen hat, aber doch das Selbstverständnis. Deshalb wird man, glaube ich, versuchen, von indischer Seite aus dieses Problem in irgendeiner Form auszusitzen, auf Zeit zu spielen und dann zu hoffen, dass man eben sich ja sozusagen durchlavieren kann, was aber zunehmend schwieriger ist, wenn Indien eben zum Beispiel auch in die Sanktionsregime des Westen kommt, dann wird es, glaube ich, extrem schwer für Indien, hier diesen Kurs fortzusetzen.
Aus indischer Sicht gibt es ja noch eine dritte Kraft, die ausbalanciert werden muss. Sie haben es schon erwähnt, Herr Wagner, China nämlich. Und hier kommt der von US-Präsident Biden angesprochene Kampf zwischen Demokratie und Autokratie wieder ins Spiel. China und Russland als autokratische Verbündete könnten Indien als Demokratie gefährden. Wie groß ist diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
Nun, diese Gefahr sieht man, glaube ich, in Indien weniger und man muss ja auch sehr vorsichtig sein, weil eben der Begriff von Demokratie für die Inder zwar innenpolitisch natürlich wichtig ist, man versteht sich ja als größte Demokratie. Demokratie ist aber außenpolitisch keine Kategorie für Indien. Das heißt, Indien wird hier sich nicht einem westlichen Lager anschließen, was die Konfrontation mit China jetzt in Blick auf die politischen Systeme versucht herzustellen, sondern Indien setzt hier immer auf seine eigenen nationalen Interessen. Demokratie spielt eben in der indischen Außenpolitik keine große Rolle. Das heißt, man wird mit dem Westen zusammenarbeiten, aber man wird sich sehr schwer tun, dem Westen zu folgen, wenn es um diese Systemauseinandersetzung geht. Das lehnt Indien eigentlich bislang ab und ich sehe auch nicht, dass sich das eigentlich ändern wird.
Jetzt sieht es ganz danach aus, als ob wir in eine neue Weltordnung eintreten werden und Indien wird sich dann wohl entscheiden müssen zwischen demokratischen oder autoritären Freunden. Wohin neigt sich denn in Ihrer Bewertung die Waage?
Ich glaube, Indien wird alles versuchen, sich genau nicht zu entscheiden, sondern man wird eben versuchen, hier weiterhin einen Mittelweg zu gehen. Das ist eine Grundkonstante eigentlich der indischen Außenpolitik über die letzten 70 Jahre, dass man versucht, immer an einer unabhängigen Außenpolitik festzuhalten. Das heißt, man wird alles daran setzen, genau dieser Entscheidung auszuweichen, obwohl es eben immer schwieriger wird. Wie gesagt, die militärische Lage wird von China dominiert, von der Bedrohung durch China. Die Abhängigkeit von Russland militärisch ist immens. Ein Umsteuern, wie das manche indische Kollegen vorschlagen, wird Jahre, Jahrzehnte benötigen. Und schließlich hängt die ganze wirtschaftliche Modernisierung an den guten Beziehungen zum Westen. Es ist also quasi ein unauflösliches Dilemma. Man wird, glaube ich, alles dran setzen in Delhi, dass man keine Entscheidung trifft, sondern irgendwie versuchen wird, sich durch diesen Konflikt durchzulavieren, um eben seinen eigenen unabhängige außenpolitischen Kurs fortzusetzen.
Die Einschätzung von Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist der Experte für indische Außen- und Sicherheitspolitik und hat das Dilemma der indischen Politik beschrieben. Ganz herzlichen Dank für diese Einordnung, Herr Wagner.
Vielen Dank, Herr Schulze.
Putin schreibt die Geschichte um, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Andersdenkende lässt er unterdrücken. Am Ende hat er sogar die Menschenrechtsorganisation Memorial verboten, die in den 80er Jahren unter Gorbatschow gegründet wurde, um die Verbrechen Stalins und seiner Schergen aufzuarbeiten. Dieses Verbot kam am Vorabend des Krieges und das war kein Zufall. Geschichtspolitik wird zum Teil der hybriden Kriegsführung. Was können und was müssen wir in Deutschland und in Europa dem entgegensetzen? Wir brauchen sehr schnell ein europäisches Freiheits- und Zukunftszentrum, steht in einem offenen Brief, zu deren Erstunterzeichnerinnen Maria Noke gehört. Sie ist die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. In dem Brief wird gefordert, noch einmal neu über das geplante Zentrum nachzudenken, das die Kommission zu 30 Jahren Deutsche Einheit vorgeschlagen hat. Was kann, was müsste dieses Zentrum leisten, habe ich sie gefragt. Hier ihre Antwort.
Also die Grundidee dieses Zukunftszentrums war ja aus der Diskussion entstanden, wie diese gesellschaftlichen Spannungen, dieses Auseinanderdriften zwischen Ost und West und die Frage, wie die Transformationszeit nach 1989-90 gewirkt hat, in einem großen Dialog, Begegnungsformat, aber auch mit wissenschaftlicher Aufarbeitung aufzugreifen und zu einer Neuorientierung und Vergewisserung zu kommen, was wir eigentlich mit unserem Ansatz Demokratie in Deutschland gemeinsam verfolgen wollen. Und der Krieg in der Ukraine, dieser Überfall, dieser Aggressionskrieg von Russland hat uns einfach nochmal deutlich gemacht, dass wir sehr viel europäischer denken müssen, auch wenn es um die Frage der Sicherheitspolitik geht und um die Geschichte. Unsere osteuropäischen Nachbarn ganz anders und noch viel stärker diese Konfrontation erleben und uns ja auch schon seit Jahren, spätestens seit 2014 nach der Annexion der Krim, darauf hingewiesen haben, dass eben von Russland aus eine Gefährdung ausgeht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das stärker aufgreifen und uns damit auseinandersetzen.
Stärker aufarbeiten und damit auseinandersetzen, was heißt das konkret? Also wir haben schon erlebt jetzt in diesen 30 Jahren Deutsche Einheit, dass man sich beschäftigt mit Opfern, die in der DDR Unrecht erfahren haben. Welcher Schritt muss jetzt gegangen werden?
Also ich sag mal, Brandenburg hat ja eine sehr kluge Lösung gefunden, als 2010 die Stelle der Landesbeauftragten eingerichtet wurde, war dieser Aspekt, dass es um die Aufarbeitung von kommunistischer Diktatur geht, in Brandenburg schon bewusst. Das heißt, mein Auftrag ist, die kommunistischen Diktaturen anzuschauen und zu schauen, was da für Mechanismen und Strukturen bestanden haben und was das für Auswirkungen hat. Wichtig ist es, glaube ich, deutlich zu machen, dass die SED nicht unabhängig agiert hat, sondern dass sie immer einen großen Bruder hatte, wie es in der DDR hieß, also von der Sowjetunion abhängig war, sowohl in der Politik, aber natürlich auch ein Stück in der Geschichtspolitik. Was wir in Brandenburg als Herausforderung auch verstanden haben, dass wir uns auch mit der kommunistischen Diktatur der sowjetischen Besatzungszeit befassen müssen und dieses Unrecht aufarbeiten, das ist ein Punkt, der für mich durch den Krieg noch mal viel deutlicher geworden ist. Da bin ich schon seit Beginn meiner Amtszeit dran und auch meine Vorgängerin hat sich daran abgearbeitet, dass wir das viel zu wenig im Blick haben.
Opfer des Stalinismus hatten in der DDR zu schweigen. Also eigentlich kann man sagen, auch da lief keine Aufarbeitung, auch nach Stalins Tod nicht. Welchen Zusammenhang gibt es da jetzt zwischen dieser nicht passierten Aufarbeitung und auch dem, was wir jetzt in Russland sehen, also dem, was Putin möglich ist?
Also das ist ja ein Merkmal von Diktaturen, dass Unrecht nicht benannt werden darf, sondern dass das beschwiegen wird. In der DDR, in Ostdeutschland, bezog sich das erst einmal auf die sowjetischen Speziallager, die ja bis heute häufig als Entnazifizierungslager bezeichnet werden, die aber auch eine ganz andere Funktion hatten und die dann auch viel stärker wurde, nämlich politisch unliebsame Menschen zu internieren, um ihnen die Möglichkeiten zu nehmen, sich zu artikulieren und eben das System durchzusetzen. Und das hat die DDR aufgegriffen in den 50er Jahren. Und die Menschen, die damals unter der sowjetischen Besatzungsmacht gelitten haben und dann auch unter der DDR in der Folge, haben bis heute keine Stimme. Also das ist viel zu wenig im Blick, was das bedeutet hat und was das auch für Auswirkungen auf unsere Geschichte in der DDR hatte. Wenn ich höre, dass aus der Ukraine Menschen nach Russland gebracht werden und die Befürchtung ist, dass sie wieder in Internierungslagern landen, dann erscheinen dort Mechanismen, die wir alle nur zu gut kennen und kennen müssten und die natürlich auch eine Bedeutung haben bei der Einschätzung, wie Putin agiert.
Viele Ostdeutsche, die in der DDR sozialisiert wurden, hatten nicht das Gefühl, in einer Diktatur zu leben. Das ist ja immer wieder auch diese Diskussion, Unrechtsstaat DDR oder nicht. Denken Sie, dass sich an dieser Gefühlslage, an dieser Sichtweise durch Putins Krieg etwas geändert hat oder ändert?
Also ich beobachte mit Erstaunen und Beunruhigung, wie unkritisch Putins Politik teilweise im Osten auch wahrgenommen wird. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Bedeutung Freiheit eigentlich für uns hat. Also die Vorgeschichte von 1989-90 ist ja die Freiheitsbewegung in den osteuropäischen Staaten, die uns auch unterstützt und beflügelt hat. Weil letztlich geht es darum, wirklich Freiheit zu finden. Und Freiheit heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will, sondern Freiheit heißt, dass wir die Grundwerte, die für eine demokratische Ordnung notwendig sind, auch wertschätzen und verteidigen. Und das scheint mir wirklich das Entscheidende zu sein, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Bedeutung Freiheiten und Menschenrechte für unsere demokratische Verfasstheit haben. Und das ist ja das, was Putin bekämpft. Das ist das, was ihn wirklich bedroht von seinem autokratischen Denken her. Und ich denke, das hat wirklich Strukturen von Diktatur, wie er Russland umgebaut hat in den letzten 20 Jahren. Das muss uns eigentlich beunruhigen.
Aber wie kann man diesen Großteil der Bevölkerung in Deutschland mitnehmen, auf diesem Weg zu verstehen, dass einem Freiheit und Demokratie nicht geschenkt werden?
Das ist eine riesengroße Aufgabe, der wir uns eigentlich seit 30 Jahren stellen oder zu stellen versuchen, die natürlich auch überlagert ist von diesen, ich sag mal, schwierigen Erfahrungen der 90er Jahre bis in die 2000er hinein, anders als in den 50er Jahren in der Bundesrepublik, als Demokratie mit einem wirtschaftlichen Aufschwung verbunden war, ist das in Ostdeutschland gegenteilig gewesen. Wir haben Demokratie gewonnen, aber gleichzeitig natürlich sehr viele wirtschaftliche Verwerfungen gehabt. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man merkt, ich verliere meinen Job, ich muss erstmal um meine Existenz zittern und dann auch noch zu sagen, das ist ein gutes System. Und ich glaube, da ist wirklich auch viel Austausch und Diskussion wichtig. Das hatten wir ja auch im Zukunftszentrum als eine ganz wichtige Möglichkeit und Aufgabe gesehen, Begegnungen zu schaffen und sich miteinander auszutauschen, vorbehaltlos. Und ich denke, dieser Austausch muss nicht nur in Deutschland passieren, sondern auch mit osteuropäischen und europäischen Partnern, um miteinander einen Weg zu finden, auch eine gemeinsame Identität für Europa. Wenn wir Europa als freiheitlich-demokratische Ordnung beibehalten wollen, dann ist das dringend notwendig.
Sagt Maria Noke. Sie ist die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.